2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem 5. zum Tor die Frage.
Moin, es ist Montag, der 4. April 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den 1. FC Union Berlin am Freitag. Das Spiel endet 0:0, dementsprechend Tore Fehlanzeige. Ich spreche heute nicht mit dem angekündigten Gero vom Textilvergehen, sondern mit Daniel vom Blog Eiserne Ketten. Moin Daniel.
Hallo Michael, schönen Abend.
Daniel, eiserne Ketten, das hört sich ja sehr martialisch an. Erklär doch mal, was das eigentlich für ein Blog ist, wer du bist. Du bist zum ersten Mal hier Gast beim Millern-Ton und ja, was du so machst, wie lange du schon zur Union Berlin gehst und so weiter.
Ja, das mit der martialischen Konnotation dieses Namens ist mir neulich auch erst aufgefallen, dass ich den mal laut zu Leuten, die damit nichts zu tun haben, gesagt habe. Da geht es aber einfach nur darum, dass der Spitzname von Union ja die Eisernen sind und dass ganz gar nicht großspurig das Taktikblock über den 1. FC Union ist. Dementsprechend die Ketten eher an Dreierketten und Viererketten zu denken geben sollen. Und genau darum geht es da auch. Es ist einfach ein Blog, in dem ich Spiel für Spiel oder auch mal über ein Spiel hinaus mir anschaue, was eigentlich bei Union auf dem Platz so passiert, wie die spielen, was sie versuchen zu machen und wie gut das funktioniert. Genau, ich habe damit letztes Jahr angefangen, als Sascha Lewandowski Trainer bei uns wurde, weil ich mir davon mehr interessanten Fußball versprochen habe. Vielleicht kommen wir auf die Entwicklung auch nochmal zu sprechen irgendwie. Genau, und schreibt da eben ein bisschen über die fußballfachliche Seite oder was ich mir zumindest darunter vorstelle
bei mir. Und ja, das Blog findet man unter der URL, sag nochmal.
Eiserneketten.de.
Eiserneketten.de.
Ist sehr oldschool und wenig grafisch ansprechend gestaltet. Vielleicht komme ich nochmal dazu, das schicker zu machen, aber ja.
Da findet man das. Hauptsache die Inhalte stimmen, ne? Genau, man findet dich auch irgendwie bei Twitter.
Genau, unter dem Namen Aimer _ Charles bin ich da zu finden.
Ja.
Schreibe über Union und noch ein paar andere Sachen.
Werde ich nachher mal verlinken, die ganze Sache. Ja, du selbst warst nicht in Hamburg, das ist ein bisschen schade, aber umso schöner ist, dass mal jemand da ist, der sozusagen taktisch fundiert erklären kann, was da eigentlich auf dem Platz geschehen ist. Wenn man sich mal so das Spiel ansieht, nochmal Revue passieren lässt, war es ja schon sehr von der Taktik geprägt, das Ganze. Also würden Leute sagen, die das sozusagen positiv meinen, andere würden sagen, so, boah, das war ein sehr ermüdendes Spiel. Sag mir doch mal eigentlich, ja, also bei euch gab es so ein paar Änderungen zum Vorspiel, glaube ich, irgendwie. Euer Kapitän Kessel war gesperrt, ne?
Genau.
Puncic, genau, ja, erzähl du gerne mal.
Also Kessel war gesperrt und deswegen war die Viererkette dann etwas improvisiert. Und Adrian Nixschi konnte tatsächlich, ich glaube, sein Debüt für Union geben,
ja.
Oft verletzt und sehr weit weg von der Mannschaft war. Ansonsten hat sich an der Ausrichtung eigentlich gar nicht viel geändert. Dennis Daube, der Hörer dieses Podcasts wahrscheinlich besonders interessieren wird, hat wie auch in den letzten Spielen schon wieder so auf der 6, 8 gespielt. Und das Ganze war so ein 4-1-4-1, das eigentlich so auch schon aus den letzten Spielen unter dem Interimstrainer Hofschneider bekannt war.
Okay, ja, man kann schon sagen, dass er so hinten so dem Kreilach den Rücken so ein bisschen frei hält, ne? Das ist so seine Aufgabe, oder?
Genau. Gerade Kreilach spielt ja auf so eine Rolle, die sehr offensiv angelegt ist, sehr auf seine Torgefahr zugeschnitten ist. Und Daube soll dabei vor allem als Zulieferer von guten Freistoßflanken fungieren und ihm defensiv eben den Rücken frei halten, wobei die besseren Momente von Union im Defensivspiel tatsächlich gegen St. Pauli jetzt die waren, wo sie da aktiver waren und mehr gepresst haben, fand ich. Daube hat das, glaube ich, auch ganz gut gemacht und die defensive Stabilität, die das Union-Spiel ja durchaus auch gekennzeichnet hat, war, glaube ich, auch sein Verdienst.
Ja, also ich fand ihn halt sehr aktiv. Natürlich lag es auch daran, dass es viele Fouls auch gab im Mittelfeld, sodass er halt viele ja, Freistöße auch dann treten konnte, wo er ja halt ganz stark drin ist.
Ja.
Und ja, fand ich eigentlich so ganz gut. Nochmal eine andere Sache, Wood hat gar nicht gespielt. Da hatte ich ja die berühmten Jetlag-Beine prognostiziert in der Folge zuvor mit Sebastian. Die hat er sich ja nun wirklich dann auch ausgeruht, 90 Minuten auf der Bank. Ne?
Genau.
Das hat er gar nicht gespielt dann. Ja. Ne?
Und die Formulierung, dass er sich ausgeruht hat, scheint auch ganz die richtige zu sein. Denn ich fand das ganz interessant, dass der Trainer auch in den beiden Pressekonferenzen vor und nach dem Spiel gesagt hat, dass es ganz Woods Entscheidung war, wenn er sich quasi aussuchen konnte, ob er sich fit fühlt oder nicht. Und dem war offenbar nicht so. Nach den letzten Länderspielreisen war das meistens anders, da hat er trotzdem gespielt. Aber offenbar war es diesmal natürlich mit dem Freitagsspiel die Regenerationszeit auch nochmal kürzer.
Jetzt ist er am Donnerstag wiedergekommen, ne?
Genau. Und gerade da Brandy, jetzt mache ich diesen Fehler schon selbst, gerade auch wieder in etwas aufsteigender Form ist, nachdem er eine ganz schwierige Saison hatte, war der Qualitätsabfall da auch nicht ganz so krass, wie er zu anderen Zeiten in dieser Saison gewesen wäre. Und von daher war diese ziemlich entspannte Haltung von dem Trainerstab von Union da auch etwas mehr nachzuvollziehen.
Mhm. Okay. Ja, wollen wir mal direkt ins Spiel reingehen? Erste Chance, die ich so gesehen habe, war irgendwie in der 15 Minute, so Bota aus 15 Metern verzogen. Ja, das war es dann irgendwie auch schon so in der ersten. Also es war wirklich langweilig eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen.
Das ist also natürlich jetzt schade, dass gerade das Spiel ist, wo du sagst, dass der taktische Blick da verschärft drauf gewesen wird, weil das ja so ein furchtbares Klischee ist, dass das ein Spiel für die Taktiker gewesen wäre.
Ja.
Das habe ich tatsächlich über das 3-3 im Hinspiel geschrieben, dass das ein Spiel war, wo Taktik nicht so interessant war, weil da viel zu viel passiert ist. Mhm. Aber ich fand, dass eigentlich die taktisch interessanteste Situation noch vor dieser 15. Minute war, als nämlich in der 10. Minute so eine Halbchance gab, wo dann, ich habe leider vergessen, welcher St. Pauli-Spieler das war, mit den Knien so den Ball übers Tor abgelenkt hat. Wenn man da ganz schön gesehen hat, wie diese Chance zustande kam, weil einfach Union sehr klar eine Pressingsituation ausgelöst hat, dann so einen ungezielten Ball aus der St. Pauli-Abwehr heraus provoziert hat und danach eine ziemlich schöne Kombination eigentlich gespielt hat und dann mit so einem Ball quer vorm Tor lang gespielt, fast eine große Chance produziert hätte. Und ich fand das ganz gut illustriert hat, wann es irgendwie gefährlich wurde, nämlich dann, wenn Union nicht spielerisch zu Chancen kommen musste, weil das nicht gut funktioniert hat, aus bestimmten Gründen. Und auch ganz gut gezeigt hat, womit St. Pauli nicht gut klargekommen ist in diesem Spiel.
Mm. Okay. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wer die Chance hatte in der 10.
Ja, also der Union-Stürmer, der dann eventuell ein Tor hätte machen können, ist in dem Fall auch gar nicht an den Ball gekommen, weil der Innenverteidiger von St. Pauli, also.
Ja, wahrscheinlich so, wie ich runterziehe, ist dann, ne? Genau. Dann, ja, das war die 15. Dann haben wir, ja, die 21. Das war wieder eine Chance für euch, wo Pogatetz ja, übers Tor köpft.
Ja.
Dann hatten wir eine richtig gute Chance eigentlich, also in der 32. Das war dieser Kopfball, Kopfball von Sobich an Pfosten. Das war wirklich dann auch unsere, ja, mit eigentlich unsere beste Chance im ganzen Spiel.
Wenn ich mich nicht sehr täusche, ist das doch die Szene gewesen, der Jakob Busk extrem gut gehalten hat, genauso wie Himmelmann auf der anderen Seite.
Ja, ja, den hat Busk, genau, den hat Busk. Genau.
Ich glaube, der war gar nicht am Pfosten.
Ja.
Ich glaube, das wird auch die Szene sein, ja, die aus dem Spiel langfristig am meisten Erinnerung bleiben wird. Die Entwicklung, die Jakob Busk hier, der erst zur Winterpause gekommen ist, genommen hat, war schon sehr spektakulär. Mhm. Und das war in der Szene ganz gut zusammengefasst.
Genau, da hat er ja auch, also dann seit der Winterpause alle Spiele jetzt auch gemacht, ne?
Genau, es gab eine kurze Diskussion und einen kurzen Schlagabtausch offenbar im Wintertrainingslager, ob er oder Daniel Haas sich durchsetzen können. Aber nachdem er ein bisschen nervös angefangen hatte, hat er sich mittlerweile sehr stark etabliert und ist unumstritten mittlerweile.
Ja, das war ja lange Zeit bei euch nicht so. Es gab da ja immer so um die Position des Torwarts immer so, ja, viel, viel Gerede auch, glaube ich, so in den letzten 2, 3 Jahren, wie ich das mitbekommen habe.
Ja, genau, weil Daniel Haas nie den Eindruck gemacht hat, unumstritten zu sein und deswegen immer mal wieder andere Torwarte verpflichtet worden sind, um ihn herauszufordern. Mhm. Er sich dann aber eben immer wieder gesteigert hat, um gerade gut genug zu sein, seinen Status als Nummer 1 dann wieder zu erkämpfen mit besseren Spielen. Und es dann so eine schwankende Bewegung in der Qualität auf dieser Position gab, die aber jetzt mal eine steile Entwicklung nach oben genommen hat, was aus Union sich natürlich sehr erfreulich ist.
Ja, okay. Genau, und dann kommen wir eigentlich schon zur Spielszene des Spiels in der 39. Minute, wo dann auch Himmelmann wieder mal, und das hat er auch schon sehr oft diese Saison getan, zeigen konnte, was in ihm steckt. Und das war dann ein Freistoß von Daube und ein Kopfball von Kreilach.
Ja.
Wo Himmelmann also reflexartig den Ball dann halt erklärt, ne?
Ja, so ein klassisches, den habe ich schon drin gesehen, Moment. Und es hat mich tatsächlich, abgesehen davon, dass es mich natürlich geärgert hat, weil Union ein Tor gemacht hat, für Himmelmann ein bisschen gefreut, weil er ja in den letzten beiden Auswärtsspielen gegen Union jeweils relativ groteske Fehler gemacht hat.
Richtig, genau.
Und ich ihn aber auch, weil ich ihn im Millenthron schon mal habe reden will, ganz geschwind. Und ja, es hat mich gefreut, dass man auf beiden Torhüterpositionen so schöne Aktionen gesehen hat.
Ja. Ja, also für mich ganz ehrlich, also das war jetzt sein 15:0 und in Summe mit seinen ganzen tollen Paraden diese Saison, wo er wirklich ganz viele von hatte, plus diese 15:0 für mich der absolut beste Torwart der zweiten Liga, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist ein sehr starker Wert.
Ja. Da, also natürlich auch subjektiv gesehen, weil ich diese Spiele alle gesehen habe, logischerweise, aber ganz, ganz wunderbarer Torwart und ganz, ganz toller Rückhalt, den wir da haben bei uns. Da bin ich auch sehr zufrieden mit. Und dann war es das eigentlich auch schon in der ersten Halbzeit.
Ja, es gab noch so ein paar Ansätze, wie diese ganz kurz vor Schluss als Quiring, der auch so ein kleines Revival hat, der sehr mit Union verwachsene Spieler, der sehr weit weg zu sein schien, jetzt aus verschiedenen Verletzungsgründen von anderen mal wieder spielt, eine ganz gute Gelegenheit hatte, als er nach so einem langen Sprint bis in 16er gekommen ist und dann noch abgelaufen wurde. Das war halt eine von vielen Chancen, die fast Großchancen hätten sein können. Und nicht ohne Grund habe ich ja in dem Artikel, den ich jetzt über das Spiel geschrieben habe, auch einen Absatz Chancenlosigkeit gerade in Bezug auf Union genannt, weil es eben doch auffällt, dass wenn wir eben mal nicht Dennis Daube per Freistoß zum Zug kommen lassen, es Union sehr schwer fällt, richtige Großchancen rauszuspielen, weil einfach oft die richtige Vorbereitung von Angriffen fehlt, weil oft zu große Abstände im Mittelfeld zwischen Dennis Daube oder Erol Zinulau auf der 6 und dann den eigentlichen Offensivakteuren zu sehen sind. Und es eigentlich gerade der verkrampfte Versuch ist, zu früh in spielentscheidende Situationen zu kommen, der oft verhindert, dass man tatsächlich gut vorbereitet dann zu Chancen kommen kann. Mhm. Ich glaube, dafür war das Spiel ein sehr eindrucksvolles Beispiel.
Ja, okay. Ging es auch schon in die Pause. Hast du am Fernsehen was mitbekommen von eurer Pyro-Aktion oder selbst gelesen alle nur? Oder
Von der Pyro-Aktion im Sinne vernünftiger Pyro, wenn man das so sagen will.
Ja, ich meinte halt diese...
Schon ein bisschen, Verbrennen von Fanartikeln angeht, das habe ich live nicht mitbekommen, sondern erst im Nachhinein.
Das möchte ich auch ganz klar unterscheiden. Also ich möchte auch klar unterscheiden zwischen der roten Nebelwand und dieser anderen Aktion mit dem April-Scherz. Ich wollte jetzt aber einfach nur wissen, ob man diese rote Nebelschwade sehen konnte irgendwie am Fernsehen oder wurde das irgendwie ausgeblendet oder...
Wenn ich mich richtig erinnere, war die schon unübersehbar, auch wenn natürlich selten inszeniert wird in ihrer ganzen illustren Eindrücklichkeit. Aber ich war auch in einem habe es in der Situation gesehen, wo die Aufmerksamkeit um mich rum auf das Spiel nicht so hundertprozentig war. Von daher kann es durchaus sein, dass da in der Halbzeit noch mehr von zu sehen gewesen ist.
Ja, also ich habe das ja im Stadion gesehen und mir war auch ganz klar, hier passiert gleich was, weil ich habe dann irgendwie so im Block in der Mitte gesehen, wie so zwei Fahnen so relativ unnatürlich übereinander gehalten worden sind. Das ist immer eigentlich schon natürlich ein sehr guter Indiz dafür, dass da gleich irgendwas passiert in Sachen Qualm und Rauch.
Ja.
Und das kam dann ja auch so. Das war jetzt erstmal so die eine Geschichte. Die andere Geschichte war dann, ja, dass ein paar eurer Ultras oder aus eurer Ultra-Bewegung irgendwie einen April-Scherz gemacht haben, haha, wo es darum ging, also Anspielung auf die Blutsbruderschaft, die ja eher von außen immer hineingetragen wird und ja nicht eher so von, ja, von beiden Fangruppen gesehen wird. Aber es gab da mal die Aktion, wo es euch nicht so gut ging, wo auch viele St. Paulianer Blut gespendet haben. Das war darauf eine Anspielung im Prinzip, also stand dann halt so Blutsbrüder, St. Pauli und Union oder Union und St. Pauli. Und dahinter April, und dann wurden halt gestohlene St. Pauli Fan-Utensilien quasi verbrannt im Stadion. Und ich glaube, da müssen wir auch gar nicht näher drauf eingehen. Ich würde da eigentlich fast schon sagen, ich verlinke da einfach mal zum Textilvergehen. Ich denke mal, das ist das, da wird eigentlich ganz gut besprochen, was die meisten von euch davon halten wahrscheinlich, ne?
Genau, das hätte ich gerade tatsächlich auch vorgeschlagen, weil das Textilvergehen da noch mit mehr Autorität, glaube ich, drüber sprechen kann. Aber gerade du sagst, dass es uns damals nicht so gut ging und es auch diese Aktion gab. Man muss eben schon sehen, wie fundamental diese ganze Bluten für Union-Geschichte für das Selbstbild von Union ist und dass diese Aktion ja auch das in gewisser Weise der Lächerlichkeit preisgibt. Und ich glaube, darüber haben sich vor allem auch viele Union-Fans geärgert, genauso wie natürlich dass gerade so eine solidarische Geste dann sich darüber zu markieren, sehr schlechter Stil ist und einfach indiskutabel.
Ich meine, zumal wir quasi die gleiche Situation ja hatten, also wir waren ja auch noch in derselben Situation, wir hatten das ja 2001, 2002 mit dem Retterspiel gegen Bayern und wir waren ja halt auch pleite und waren ja kurz davor, den Profifußball zu verlassen. Und bei euch war das, glaube ich, so 2004, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Und ich weiß halt, dass sehr, sehr, sehr viele St. Paulianer da halt mitgemacht haben. Aber wie gesagt, ich weiß das auch einzuschätzen. Das sind so ein paar, also ich würde es einfach mal unter dem Aspekt Kindergarten irgendwie so abtun, das Ganze.
Genau.
Weil ich weiß natürlich irgendwie, ihr kommt mit 3000 Leuten an und das sind vielleicht 50 Leute, die das irgendwie da so initiieren.
Ja, vielleicht sogar noch weniger.
Weniger, aber was ich dann...
Gerade zu dem Thema... Entschuldigung. Gerade zu dem Thema, dass es durchaus auch Generationsunterschiede auf der Waldseite, das ist die Seite im Stadion, auf der bei uns die Ultras stehen, Generationsunterschiede gibt und auch gewisse Spannungen. Das war auch in den letzten Wochen von einigen schon beobachtet worden. Und ich glaube, sowas lässt sich in so durchaus subtilen oder unterschiedlichen Bewegungen wie eben den Fans eines Vereins nicht vermeiden, dass es Ausreißer in jede Richtung gibt. Und das war definitiv einer der Runden.
Ja. Okay, das ist die eine Sache natürlich. Ich kenne auch ganz viele alte Unioner und das sind alles prima Leute, mit denen ich total gut sozusagen kann. Was ich aber allerdings nicht verstehe, ist, wenn dann irgendwie 2700 oder knapp 3000 Unioner kommen und das ist echt ein Problem von vielleicht 30, 40, 50 Leuten, dass es da keine selbstregulierenden Kräfte gibt eigentlich. Also da sind doch genug Leute eigentlich drumherum, die sagen so, ey, hör mal auf mit dem Scheiß irgendwie oder was denkt ihr euch dabei? Das müsste doch eigentlich, also das geht mir jetzt nicht um mich oder um St. Pauli-Fans, es geht mir darum ja eigentlich, das müsste doch für euch eine Sache sein, die es zu klären gilt eigentlich, oder nicht? Oder ist
genau, und ich wollte das auch gerade gar nicht beschönigen, falls es so geklungen haben könnte.
Nee,
ich weiß nicht, ob es diese Selbstregulierung nicht auch gab. Also wenn ich die Diskussion um Textilvergehen da richtig verstanden habe, gab es das schon und wurde diese Aktion schon auch unterbunden an einer gewissen Stelle. Aber zu den Details, da kann ich, glaube ich, einfach nicht genug sagen, weil ich selber nicht im Blog war. Mhm. Aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass sie notwendig gewesen wäre, diese Situation.
Aber es spiegelt auch so ein bisschen meine eigenen Erfahrungen wieder. Ich erinnere mich an ein Spiel von vor 4, 5 Jahren bei Union, wo ich ja mit vielen älteren Unionern ja, vorm Stadion mit einem Bier anstoßen konnte und alles war nett. Und nach dem Spiel habe ich dann eine Gruppe so von, weiß ich nicht, Anfang 20-Jährigen gesehen, die dann uns irgendwie, auch meine Gruppe halt, oder ein Freund von mir, den Schal wegnehmen wollten. Hm. Dieses klassische Abziehen. Nun war ich zum Glück dazwischen, ich bin nun irgendwie 2 Meter groß und wie 100 Kilo, ich kann das immer ein bisschen körperlich besser verargumentieren, das lieber nicht so machen. Und, aber ja, also irgendwie bleibt da so ein bisschen bei mir so ein fader Nachgeschmack leider, weil also, wie gesagt, ich finde die meisten immer total cool, aber irgendwie gibt es da so eine Gruppe, die ist irgendwie so uncool. Also, und die zieht euch ja mit da quasi mit rein eigentlich so, oder? Also,
ja, und das ist auch ganz schwierig und auch der Aspekt, der mir es im Stadionsein auch hin und wieder durchaus leidig macht, weil man eben gezwungenermaßen identifiziert ist mit den anderen, die da in dem Stadion, in der Kurve stehen und es sehr bitter ist, wenn man dann mit Dingen identifiziert, mit Handlungen identifiziert wird, auch gerechtfertigterweise, weil man eben zu einer sozialen Gruppe irgendeiner Form gehört, mit dem man natürlich gar nichts zu tun haben will. Und es ist für mich auch eine offene Frage, wie man sich in einer Gruppe, die so lose ja auch wieder strukturiert ist, wie das eben eine Szene um einen Fußballverein ist, wie man das effektiv strukturieren kann. Und auf jeden Fall würde ich da auch bei Union Defizite sehen und mir aber im Moment nicht bewusst sein, was genau jetzt passieren könnte, zumindest von außerhalb von diesen Gruppen, den kleineren Gruppen, die eben für diese Dinge verantwortlich sind, außer eben tatsächlich, dass in jeder konkreten Situation, in der sowas passiert, eben alle anderen, die das mitbekommen, die Einflussmöglichkeiten haben, in diesen Situationen diese wahrnehmen und sich eben bei anderen Gelegenheiten davon distanziert wird und ich hoffe, dass das passieren wird.
Ja, ja, das möchte ich auch nochmal klar sagen. Wie gesagt, also wir reden hier über eine Handvoll, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß natürlich, dass es genügend Leute im Stadion gibt, die sich damit jetzt nicht so irgendwie auseinandersetzen wie du und ich. Die denken natürlich gleich wieder irgendwie wahrscheinlich so die Unioner an sich, ne? So, alle knapp 3000, die da waren. Und das ist ja natürlich auch ein Problem, finde ich, irgendwie, weil das ja einfach nicht so ist. Also, bei euch gibt es genügend coole Leute. Und ja, das sagte Sebastian, wie gesagt, in der aktuellen Folge vom Textilvergehen auch. Er möchte halt weiterhin mit dem Union-Schal bei St. Pauli auftauchen können, ohne Angst haben zu müssen, irgendwie, dass er da blöd angemacht wird, ganz einfach. Ne?
Ja, das stimmt. Und gerade beim Millanton, ich höre den Podcast tatsächlich sehr gerne und jedes Mal, vor allem das Intro, in dem ja auf das berühmt-berüchtigte, wahrscheinlich 3-2-Spiel angespielt wird.
Auch schon wieder 4 Jahre her oder so, glaube ich, ne?
Ja, das war tatsächlich eins der, in der Höhepunkte meines zu Union-Gehens. Und bei dem Spiel hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass es eine sehr entspannte Atmosphäre gegeben hätte zwischen den St. Pauli und Union-Fans. Und in so einer Atmosphäre machen gerade solche Spiele eben zumindest mir noch mehr Spaß. Und natürlich wäre es sehr schön und notwendig dafür, dass Fußball so ist, wie beide Vereine in gewisser Weise dafür stehen, wie man Fußball eben haben will, dass eben auf die Punkte, an denen in diesem Kontext Schlechtes passiert, ausreichend scharf reagiert wird, innerhalb der Szene, um eben es nicht zuzulassen, dass es einerseits zu den schönen Momenten gar nicht erst kommt und andererseits von außen mit Reglementierungen darauf reagiert wird, die in dem Sinne niemandes, der bei Union oder St. Pauli ins Stadion geht, sein können.
Mhm. Wir werden, denke ich mal, nächste Saison wieder 2 Spiele haben und werden beobachten können, wie sich das entwickelt.
Ja.
Daniel, 2. Halbzeit. Tja, gefühlt waren wir so ein bisschen besser, aber ich kann das noch nicht mal so richtig, ich kann das im Prinzip nur an zwei, drei, sag ich mal, Situationen ausmachen irgendwie. Es gab da halt einen Tschatkowski-Schuss irgendwie in der 67. aus 20 Metern mit relativ viel Rückenlage übers Tor. Mhm. Dann macht T, das fand ich eigentlich wunderschön, diesen Sozusagen im Prinzip seitlich haut er ihn rüber, aber das sah eigentlich ganz gut aus. Also es war eine richtige Chance, fand ich, eine richtig gute eigentlich auch.
Ja.
Und dann haben wir nochmal die Geschichte mit Sobich irgendwie in der fast Nachspielzeit, wo sein Schuss geblockt wird, ne?
Genau.
Ansonsten, ich weiß nicht, was bei euch noch so war. Ich fand das auch wieder trotzdem, also wir waren gefühlt ein bisschen besser irgendwie. Trotzdem war das auch trotzdem wieder gehende Langeweile, die zweite Halbzeit.
Ja, in der zweiten Halbzeit hatte ich dieses Gefühl, dass du scheinbar für das ganze Spiel hattest, glaube ich, noch mehr. Mhm. Und hatte ich noch mehr das Gefühl, dass viele Aktionen einfach an kleinen Ungeschicklichkeiten, fehlender Präzision gescheitert sind, bevor sie auch in einem Ansatz hätten gefährlich oder interessant werden können.
Ja.
Und ich glaube, da hat man ganz gut gemerkt, dass St. Pauli relativ verkrampft versucht hat, noch irgendwie einen Sieg zu holen, mit dem man sich vielleicht nach Richtung Aufstiegsplätzen hätte orientieren können. Und bei Union die Saison unausweichlich auf den 7. Platz hinauszulaufen scheint, egal was man jetzt in den letzten 6, 7 Spielen noch macht.
Ja gut, ich meine, geht ja auch immer noch um jeden Platz und dann auch um Fernsehgeld. Das darf man natürlich nicht irgendwie vernachlässigen, das Ganze.
Ja,
ne? Mir kam das so vor, also als wenn unsere Abwehr, was sie ja auch schon über die ganze Saison fast immer zeigt, halt, sag ich mal, sehr stabil ist, wo euch dann halt das nötige Quäntchen Vermögen, Spielvermögen gefehlt hat, um da ein Tor zu machen. Und auf der anderen Seite ist es halt bei uns so, dass wir halt auch im Sturm unsere Schwächen haben. Und unser Sturm war halt, ja, und eure Abwehr hat dafür ausgereicht irgendwie, ne? Also man sieht das ja auch letztendlich irgendwie, ich glaube, also letztendlich war ein Ballbesitz, irgendwie war das 58 zu 42 für euch. Also ihr hattet schon ein bisschen sozusagen mehr Ballbesitz. Chancen war eher ausgeglichen, so 4-4, 5-5 irgendwie. Ja, ich war, also ganz klares 0-0, da muss sich keiner beschweren einfach. Da hat jeder einen Punkt bekommen und gut, ne?
Ja, ich fand das bei St. Pauli relativ gut sichtbar war, dass zwischen Schatkowski und Tee, die beide zumindest für die zweite Liga extrem überdurchschnittliche Spieler sind, so ein bisschen die Qualität gefehlt hat und deswegen beide nicht so einen großen Einfluss auf das Spiel haben konnten, wie es ihrer eigenen Qualität entsprechen würde. Und Union eigentlich ein ähnliches Problem hat und andererseits würde ich der Union-Abwehr allerdings auch ein bisschen mehr Verdienste einräumen, denn gerade Pogatetz und Leistner sind eben vor allem im direkten Zweikampf schon sehr unangenehme Gegenspieler.
Also bei Tee bin ich auch mal gespannt, wenn der dann bei Bremen spielt, egal in welcher Liga, also vor allen Dingen auch in der ersten Liga würde mich das interessieren, weil der spielt ja keinen klassischen Stürmer, der spielt ja eine Mischung aus Stürmer, Achter und Sechser.
Ja.
So, das ist ja nicht ein Stürmer, der da vorne irgendwie im Strafraum steht und coole Flanken bekommt und dann mal Tore macht. Der Verdienst von ihm, der ist ja viel, viel weitreichender. Der wird ja auch nicht in Tore gemessen bei ihm, nicht zwingend. Das geht ja bei ihm, das sieht man ja, der hat ja einen mega Aktions, sag ich mal, Radius, ne? Der ackert ja von vorne bis hinten. Der holt sich die Bälle, der verteidigt defensiv mit, wenn die gegnerische Mannschaft halt quasi in Überzahl gerade kommt und so weiter. Ne? Insofern, da bin ich mal gespannt, ob er mit der Spielfähigkeit, wie er da in der ersten Liga dann, sag ich mal, dann bei Bremen zurechtkommt. Da bin ich mal wirklich gespannt.
Ja, du hast natürlich von Lennart sehr viel mehr gesehen als ich. Aber wenn tatsächlich sein Skillset quasi so ist, wie du es jetzt beschrieben hast, würde das, glaube ich, eher dazu passen, dass er in der ersten Liga besser funktionieren könnte, als man das von anderen Stürmern, die in der zweiten Liga auffällig gut waren, gesehen hat. Denn ich glaube, diese Eigenschaften fehlen halt bei Spielern wie Nils Petersen vielleicht, ein gutes Beispiel.
Der ein klarer Strafraumstürmer ist.
In der zweiten Liga sehr effektiv sein kann, aber in der ersten Liga das nie wirklich umsetzen konnte. Mhm. Schon eher, also aber trotzdem befürchte ich auch bei Tee, dass er ähnlich wie bei uns Felix Groß so ein Spieler ist, der zu gut für die zweite und nicht ganz gut genug für die erste Liga sein könnte.
Ja, und dann auch immer mal zu gucken, wie sein Heilfleisch so funktioniert, ne?
Ja.
Ja, Daniel, gibt's noch was, was du uns mit auf den Weg geben möchtest zu der Partie?
Ich glaube, wir haben über viele von den Dingen, die mir aufgefallen sind, schon gesprochen. Was man bei Union in dieser Rückrunde eben bedenken muss, dass nicht nur die Spieler ausgefallen sind, die wir jetzt am Anfang schon besprochen haben, sondern eben auch mit solchen Leuten wie Raphael Korte, Fabian Schönheim, auch immer noch Benny Köhler, auch langfristige Ausfälle dabei sind, die, glaube ich, relativ wenig Schlüsse darauf zulassen, wohin sich diese Mannschaft langfristig entwickeln könnte. Dazu kommt natürlich die Unsicherheit darüber, wie die Trainerposition in der nächsten Saison besetzt wird. Dass ich sehr gespannt bin, wohin das geht und mich sehr schwer tue, aus der gegenwärtigen Verfassung dieser Mannschaft da viele Rückschlüsse zu ziehen. Bei St. Pauli mir das ein bisschen ähnlich geht. Marc Schadkowski ist einer meiner Lieblingsspieler in der zweiten Liga. Ich hoffe, dass ich den auch nächstes Jahr noch bei St. Pauli sehen werde.
Das hoffe ich ja auch. Ich glaube es aber eher nicht.
Ja, es steht zu befürchten. Und er schon sehr prägend für St. Pauli in seinen besseren Momenten ist, sodass ich gespannt bin. Vor allem sollte er gehen, womit man das ersetzen könnte, und sollte er immer noch bei St. Pauli sein, was man mit ihm noch entwickeln könnte.
Man könnte das vielleicht mit Buchtmann quasi ersetzen, der ja schon sozusagen schon vor Schadkowski eigentlich für diese Rolle vorgesehen war, ja immer, und ja, auch noch jung ist, sich entwickelt. Muss man mal schauen, also ja, was da so passieren kann, auch wieder, wie das ist, irgendwie, ob Alushi dann geht, irgendwie als Sechser, das ist ja auch noch irgendwie in der Schwebe, und wie diese sozusagen, diese Position, sag ich mal, auf den zentralen Mittelfeldpositionen, wie die ausgefüllt werden, wer da noch kommt und wer da geht, das kann man natürlich jetzt noch nicht so ganz einschätzen.
Buchtmann mal in einer, ich glaube, U19-Nationalmannschaft oder sowas gesehen habe, wo er sehr auffällig und sehr prägend für das Spiel war und das noch in einer kreativeren und offensiveren Rolle war als jetzt bei St. Pauli in den paar Spielen, die ich da gesehen habe. Aber auch ihn, also wenn ich mir von St. Pauli vor der Saison einen Mittelfeldspieler hätte aussuchen können, ich mag Dennis auch, ich finde, dass er auch für Union sehr ordentliche Spiele gemacht hat, und ich mag ihn als Typ, aber ich glaube, ich hätte Buchtmann oder Schadkowski interessanter gefunden. Aber ja, es wird spannend.
Ja, genau, auch wie im Prinzip, es sind ja auch Spieler, die verschiedene Positionen spielen können, und ich meine jetzt noch nicht mal irgendwie aus dem Mittelfeld, aus dem Zentralen irgendwie auf die Außen zu gehen, so wie jetzt bei Buchtmann, sondern ich meine eher die 6er, 8er, 10er Position, ne? Also die defensivere oder offensivere Ausrichtung im zentralen Mittelfeld, das finde ich ja auch immer spannend. Also das ist lustig zu sehen. Da haben wir halt auch noch Meier, der natürlich eher offensiv ist, aber wir haben zum Beispiel mit Schadkowski, Alushi, Buchtmann, alles drei Leute, die das irgendwie sag ich mal, defensive Rolle ausfüllen können. Ne? Und aber genauso gut auch offensiver spielen könnten. Also Buchtmann und Schadkowski zum Beispiel. Ne? Also es ist halt immer spannend, finde ich irgendwie. Also was wir jetzt auf jeden Fall gemacht haben, wir haben schon mal irgendwie für die neue Saison gerade gestern den Vega-Eggen Hedenstedt verpflichtet von Freiburg. Abwehrspieler, aber auch eher so ein Allrounder irgendwie, kann auf allen Positionen spielen, kann auch irgendwie links und rechts auf den Flügeln. Das ist jetzt der erste Neuzugang, da bin ich mal gespannt. Bringt ein bisschen Reputation mit, hat schon ein paar norwegische Nationalländerspiele gemacht und ist jetzt bei Freiburg nicht so ganz zum Zug gekommen, obwohl er halt auch schon Erstliga-Erfahrung hat mit Freiburg auch. Und ja, ich wollte nochmal auf zwei andere Personalien eigentlich nochmal einschwenken. Du hattest es gerade gesagt, Benny Köhler auch eingewechselt worden, ist ja jetzt quasi nach eurer Premiere in der Alten Försterei das zweite Mal, dass er nach seiner Erkrankung quasi eingewechselt worden ist, wurde auch dementsprechend mit Applaus bedacht bei den St. Pauli-Fans. Und genauso, also nicht genauso, weil es halt nicht ganz so hart war, aber wir haben halt, also Rio Miyachi wurde bei uns eingewechselt nach 8-monatiger Pause nach Kreuzbandriss. Auch das war natürlich für uns total toll, den jetzt endlich mal zu sehen am Millern-Tor. Obwohl ich denke, dass ja, ist halt spät eingewechselt worden, dass da konnte er noch nicht so auf das Spiel einwirken. Ich glaube, seine Fähigkeiten wird man erst in den nächsten Spielen oder sogar erst in der nächsten Saison sehen, denke ich mal.
Ja. Das Benny Köhler-Thema habt ihr, glaube ich, auch mit Sebastian in dem letzten Podcast vor dem Spiel schon besprochen. als ich ihn gegen Dortmund in einem Vorbereitungsspiel zum ersten Mal wieder abspielen sehen, habe ich tatsächlich auch im Stadion die ein oder andere Träne verdrücken müssen. Ja. Und, das ist eine extrem schöne Geschichte natürlich für ihn und für alle, die daran emotional beteiligt waren, was alle bei Union und glaube ich auch einige anderswo gewesen sind. Und es ist einfach egal, was daraus sportlich jetzt noch wird, wobei ich glaube, dass er auch sportlich durchaus noch was beizutragen haben könnte. Auf jeden Fall eine großartige Geschichte.
Das finde ich auch und ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort, ein sehr guter Schlusssatz. Daniel, vielen Dank für deine Zeit.
Nicht zu danken.
Vielen Dank für das Gespräch und vielleicht hören wir uns im nächsten Jahr wieder.
Das würde mich freuen, es hat mir Spaß gemacht.
Gut, vielen Dank. Ich sage nochmal kurz, wie es bei uns weitergeht. Wir fahren am Sonntag nach Freiburg. Im Prinzip auf dem Blatt Papier Spitzenspiel. Allerdings, sehe ich das eher. Ja, ich glaube, wir sind da raus aus diesem ganzen Aufstiegsrennen. Das ist einfach so. Dafür ist es jetzt, Nürnberg ist zu konstant und Freiburg, also vor allen Dingen Nürnberg und Freiburg zu Hause, wo wir gerade wirklich schwächeln. Wir haben irgendwie aus den letzten 7 Heimspielen in nur 5 nicht gewonnen. Insofern, also die marschieren da. Insofern glaube ich, wenn wir da mit einem Punkt wiederkommen, wäre das okay. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schöne Tage und bis bald und sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.